Hallo, ich freue mich so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hier mit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 16. Heute möchte ich dir gerne ein Interview zeigen, was ich vor einigen Monaten mit der lieben Sandy Messier geführt habe. Es war mein erstes Interview und ich war super aufgeregt, sie war auch super aufgeregt und das merkt man auch, aber es ist super lustig und wir hatten ein super interessantes Gespräch. Sandy Messier ist Autorin. Sie schreibt unter ihrem eigenen Namen Thriller. Bisher war das die Todesküsserin und macht das Licht an. Und im Juni letzten Jahres hat sie begonnen, auch unter dem Pseudonym Jule Pieper Romane zu veröffentlichen. Und zwar sind das Ratgeberromane, die dir vielleicht helfen, einen anderen Blick auf dein Leben zu werfen. Ich glaube, das drückt es ganz gut aus. Auf jeden Fall hat sie mit Das Buch deines Lebens im letzten Jahr die Decken gesprengt. Das Buch war ganz lange auf der Bild-Bestsellerliste, in den Amazon-Charts ganz oben und hat viele, 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 viele begeisterte Leser gefunden. Und an Ostern vor ein paar Wochen hat sie den zweiten Jule Pieper-Roman, Der nächste beste Schritt, herausgebracht. Ich habe beide Bücher gelesen, ich fand sie beide toll. Und dieses neue Buch kannst du am Ende dieser Sendung gewinnen und ich erzähle dir einfach dann, wie das funktioniert. Jetzt wünsche ich dir super viel Spaß mit unserem Interview. Es war das erste. Ignoriere die technischen Herausforderungen, aus denen ich einiges gelernt habe und genieß einfach unser Gespräch. Gib gern Feedback hier in den Kommentaren, wenn du das über YouTube schaust, oder schreib uns einfach eine E-Mail, eine Nachricht. Die Kontaktdaten findest du alle in den Shownotes. Ganz viel Spaß.
Ja, das ist schon mal ein guter Anfang.
Das muss jetzt aber nicht in die Outtakes.
Achso, nee, das, was wir gesagt haben, nicht, aber das Lachen, das ist ein schöner Anfang, finde ich. Ja, willkommen, liebe Sandy. Ich freue mich total, dass du hier bist und bei meinem allerersten Interview. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
Mir geht's genauso.
Ja, cool, dann passen wir ja super zusammen. Und ich denke, wir fangen einfach direkt an, oder?
Leg los.
Du schreibst darüber. Ja.
Oh, was kommt jetzt?
Du schreibst darüber, wie man Männer tötet, die Frauen wehtun. Die Frauen wehtun und gleichzeitig gibst du uns Frauen Ratschläge, wie wir uns verändern können. Du kämpfst für das, was du liebst, und dein Lieblingszitat stammt von Mahatma Gandhi, der gesagt hat, sei die Veränderung in der Welt, die du selbst sehen möchtest. Wie passt das alles zusammen? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Rache, Veränderung und Liebe?
Gute Frage. Ja, also bei meinem Krimi Die Todesküsserin, da wird zwar das Thema Rache angesprochen, aber es heißt ja nicht, dass sich die Person dann am Ende für Rache entscheidet. Es ist nur eine Frage, ob es nicht auch menschlich ist, manchmal an Rache zu denken und trotzdem aber immer, wie man handelt. Also nur weil man schlechte Gedanken hat, heißt es nicht, dass man sie dann auch durchführt. Und in meinem Ratgeber, da rate ich dann aber zum Glück auch nicht, die Männer umzubringen, sondern nur sie loszulassen, wenn sie einem nicht gut tun.
Stimmt, dann werden sie nur in den Wind geschossen, richtig.
Genau. Und ausgetauscht für
die nicht in den Wind geschossen werden müssen.
Genau, für die, die sie respektieren, wertschätzen und die es verdient haben, Platz in ihrem Leben zu haben.
Also würdest du sagen, dass zu Veränderungen Rache eher nicht gehören sollte?
Nee. Man muss ja auch bedenken, bei einem Thriller muss man ja auch einfach
das alles
ein bisschen böse sein.
Ja, das stimmt.
Also,
kannst du diese Rache-Gedanken schon nachvollziehen, sich in der Form an Männern zu rächen?
Nee, das nicht, aber ich fand die Frage einfach super wichtig bezüglich der Todesstrafe, weil ich weiß, dass super viele Menschen sagen, dass sie gegen die Todesstrafe sind, aber wenn sie dann selbst betroffen sind, dann wünschen sie den Menschen das Schlechteste an den Hals und meistens halt auch den Tod. Und ich finde, dass es eine total spannende Frage ist. Ich habe da eine andere Meinung. Also ich glaube halt, dass niemand es verdient hat, die Todesstrafe zu bekommen, egal wie schlimm die Taten waren. Und weiß aber, dass ich damit ziemlich allein stehe oft.
Ja.
Ja, ist mir oft aufgefallen. Also natürlich, ich habe dann in einer Menschenrechtsorganisation gearbeitet. Da waren die Leute schon meiner Meinung. Aber so im normalen Umfeld, da wo ich herkomme...
Wie merkst du das? Wie äußert sich das? Was sagen die Leute da? Um welche Fälle geht es da? Also,
na, schon um schwierige Fälle auch. Also es geht um Sachen wie Vergewaltigung, aber auch um, ja, wenn Kindern was angetan wird. Mhm. Und ich weiß, es sind einfach sehr, sehr schwierige Sachen. Und es ist ein schmaler Grat, aber... Ich bin trotzdem der Meinung, dass kein Mensch den Tod verdient hat. Und ich sehe es, wenn ich zum Beispiel Nachrichten gucke, mhm, oder irgendein krasser Fall gerade wieder in den Medien ist und die Menschen in meiner Umgebung darüber reden. Und dann fallen halt oft Sätze wie, der hat verdient, dass man ihm was abhackt oder mhm, dass er halt nicht mehr leben soll und dass man ihm am liebsten was antun will.
Also hast du diese Äußerungen in der Todesküsterin verarbeitet?
Also schon auch. Also mir war es schon wichtig, diese Frage aufzugreifen. Und ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass ich in meinem Buch immer Antworten geben muss. Mhm. Aber ich fand es wichtig, diese Frage einfach einmal zu stellen, weil es ist immer ganz leicht gesagt, ich bin gegen dies oder ich bin für das. Aber wenn es dann einen persönlich betrifft, sieht man erstmal, was da alles für Zusammenhänge dazu führen, dass Menschen bestimmte Entscheidungen treffen. Und oftmals ist es ja auch, dass die Leute psychische Störungen haben und mhm, dass die zu bestimmten Entscheidungen führen. Also es ist ja nicht so, als wacht ein gesunder Mensch auf und denkt, boah, heute baller ich mal alle ab. Also, mhm, genau.
Ja, spannend. Kommen diese Themen automatisch in die Bücher? Also würdest du sagen, dass du dich zuerst mit so einem Thema beschäftigst und oder dass dieses Thema dich so sehr beschäftigt, dass es bewusst ins Buch fließt? Oder merkst du beim Schreiben, dass das Thema, also schreibst du und dann merkst du, oh, das Thema ist, mhm, wichtig in diesem Buch?
Ja, also es ist eigentlich immer unterbewusst. Also irgendwas beschäftigt mich eine Weile lang und dann wird es quasi verarbeitet beim Schreiben. Aber ich merke es auch immer erst beim Schreiben, was gerade so, welches Thema ich gerade hochhole. Und es muss nicht ein aktuelles Thema sein. Es ist oft auch so, dass ich Sachen, die schon teilweise 10 Jahre zurückliegen oder so, dass sobald ich die verarbeitet habe, müssen die halt einmal aufgeschrieben werden und raus.
Aber du verarbeitest nicht jede dieser Rückblicke mehr oder weniger, diese Verarbeitung in deinen Büchern?
Nee, also es gibt auch viel, was einfach Fantasie ist. Mhm. Also.
Nein, so meine ich das nicht. Also wenn du sagst, du musst es aufschreiben, mhm, wenn du es verarbeitet hast, gilt das nur für die Bücher oder du schreibst ja auch viel Tagebuch, mhm, zum Beispiel?
Genau, also ich schreibe, also generell zum Verarbeiten nutze ich das Schreiben auf jeden Fall seit, ich weiß gar nicht, 4 Jahren oder so.
Mhm.
Und genau, also deswegen, also wenn ich aktuell irgendwelche Probleme habe, schreibe ich die auch, also ich führe jeden Tag das Tagebuch und das hilft mir total, aber ich finde, wenn ich gerade in einer problematischen Situation bin, dann ist das Tagebuch gut, aber dann ist ein Manuskript der falsche Weg.
Mhm.
Weil ich finde, das merkt man im Manuskript an. Ich habe es auch mal versucht und ich finde, man merkt es dem Manuskript an, weil man nicht objektiv genug ist, um alle Seiten zu betrachten und weil man irgendwie dann mit einer ganz gewissen komischen Distanz schreibt. Also man denkt dann, dass man dann sehr offen ist und viele Leute mit ins Boot holt und viel erklärt, aber es ist gar nicht so.
Sondern? Wie ist das?
Ich habe das Gefühl, dass beim Leser da eine größere Distanz aufgebaut ist. Weil man zu sehr damit beschäftigt ist, seinen Blickwinkel zu verarbeiten und wiederzugeben.
Wie beim Leser? Also,
sagen wir mal, wenn ich irgendwas habe, was gerade recht autobiografisch ist, aber gerade aktuell.
Mhm.
Sagen wir mal, ich schreibe das. Ich habe das ja auch schon mal erlebt, dass ich das in einem Manuskript gemacht habe. Und dann habe ich es ein halbes Jahr später wieder gelesen und dachte, wie geht das denn? Also, wie konnte ich dann sowas schreiben? Das versteht doch kein Mensch. Es ist zum Beispiel nicht klar zusammengefasst.
Also dann bist du eher zu nah dran.
Genau.
Und hast nicht diesen Blick von außen einfach da drauf.
Genau, weil ich habe das Gefühl, manche Themen, die brauchen halt eben erstmal Zeit. Weil verarbeiten bedeutet ja nicht, man schreibt ja nicht einmal drüber und hat es verarbeitet. Man braucht ja, je nachdem welches Thema. Aber ich brauchte auf jeden Fall manchmal Monate lang, um bestimmte Themen zu verarbeiten, mhm, weil ich ja jede Woche oder jeden Tag irgendwelche neuen Erkenntnisse dazu gelange.
Mhm.
Und genau.
Und wann würdest du sagen, woran merkst du, dass dieser Prozess abgeschlossen ist? Dass der reif genug ist, um so verarbeitet zu werden, dass ihn auch andere aufnehmen können, dass er für andere geeignet ist?
Also die Frage finde ich voll schwierig, weil ich finde es manchmal total schwer, es zu merken. Auf jeden Fall, wenn ich mit Abstand nochmal das Manuskript lese und dann sehe, weil ich meine, man schreibt ja erstmal, oder ich schreibe erstmal einen ersten Entwurf und dann lasse ich es ewig liegen. Mhm. Und dann sehe ich schon, ob ich was verarbeitet hatte oder eigentlich noch mittendrin war. Weil ich eben, wie gesagt, dann anstatt eine Sache auf den Punkt zu bringen, mache ich so 1000 Rechtfertigungen und bin so total langatmig und daran merke ich dann immer, dass da irgendwas nicht hingehauen hat. Und aber beim Schreiben würde ich gar nicht sagen, dass ich es unbedingt immer gleich merke. Also könnte ich gar nicht so sagen.
Ja, cool. Sehr spannend. Ich weiß ja schon von einigen Lesungen, dass in deinen Büchern viel Autobiografisches steckt. Mhm. Aber es ist spannend zu hören und zu erfahren, dass es halt nicht nur diese Sachen sind, wie dass der Chef die Akte mit aufs Klo nimmt, sondern ja auch tiefer gehen, dass du damit verarbeitest. Das finde ich unheimlich interessant. Ist das in deinem neuen Buch auch so?
Du meinst das, was jetzt im April rauskommen
wird? Das meine ich.
Ja, ja, tatsächlich. Da sind auch wieder viele autobiografische Züge drin. Da geht es quasi auch wieder darum, dass die Protagonistin, die hat sich nach 15 Jahren von ihrem Freund getrennt und war quasi ein ganzes Leben lang mit dem zusammen. Und es geht um die Reise, die sie dann tut, um zu sich selbst zu finden und um am Ende des Buches zu ihren Träumen zu finden und die zu verwirklichen. Mhm. Und auch das ist, also es ist nicht wie bei der Jule, dass ich Lektionen eingebaut habe ins Buch, aber trotzdem sind da wieder viele Tipps drin, die mir einfach geholfen haben in der Zeit, weil ich ja eben das durchgemacht habe. Nicht so wie die Alex in dem Buch, aber dennoch sind da viele Sachen einfach drin, die auch, die ich auch ähnlich einfach mitgemacht habe oder auch bei anderen gesehen habe.
Verrätst du uns eine?
Ja, und zwar das Vision Board.
Okay.
Also ich bin viel später zwar erst, aber ich bin halt irgendwann dazu gekommen, dass ich mit dem Vision Board arbeite. Ich glaube seit...
Magst du kurz erklären, was ein Vision Board ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle wissen.
Also ein Wunschboard quasi ist etwas... Da muss man sich damit befassen, was sind seine Wünsche? Also was möchte ich eigentlich von meinem Leben und vor allem von der nächsten Zeit? Und die entsprechenden Bilder klebt man dann halt auf so eine Tafel oder man bastelt es über das Internet zusammen. Und diese Collage mit den Träumen und den Bildern von den Träumen, die packt man sich dann ins Arbeitszimmer, ins Portemonnaie, auf das Display vom Handy oder vom Laptop, sodass man wirklich das so oft wie möglich unterbewusst sieht, damit die Träume einfach nicht in Vergessenheit geraten und man, also man ist erstmal fröhlich, wenn man sie sich anguckt und sie werden einfach realer. Mhm. Weil dadurch, dass man jeden Tag sieht, was man will, ist man in dem, was man dann tut, auch viel konsequenter.
Und seit wann machst du das?
Ich glaube, seit 2 Jahren.
Und magst du uns eine Sache verraten, die drauf war und die sich für dich erfüllt hat?
Es war ganz lustig, es waren gleich 2 Sachen. Ich hatte mehrere Sachen drauf und ich habe innerhalb von einer Woche 2 Sachen erfüllt. Und eins war, mein Buch rauszubringen und das andere war, den Malerweg zu laufen.
Ah, wie cool.
Ja, das waren die 2 Sachen, die ich nach der ersten Woche...
Nach der ersten Woche schon?
Genau. Also, ich meine, klar ist immer...
Aber das erste Buch war dann nicht die Todesküsserin, sondern...
Genau, ich hatte ja mal ein ganz heimliches damals ausgebracht, was auch nirgendwo mehr zu finden ist.
Da bist du ganz sicher?
Ja, genau.
Und magst du uns, also deine Protagonistin nutzt zum Beispiel das Vision Board. Mhm. Und was magst du uns sonst noch was über das Buch erzählen? Du bringst es als Jule Pieper raus, also genau. Es ist kein Thriller. Und wie du aber gesagt hast, kein richtiges Ratgeberbuch, sondern...
Genau. Also es wird jetzt nicht der zweite Teil von das Buch deines Lebens. Mhm. Man könnte... weit gefasst sagen, es ist der 0. Teil, aber ich will es jetzt auch nicht direkt so verkaufen, weil also, es ist einfach ein anderes Buch. Es ist zwar auch wieder witzig gestaltet, es ist aber trotzdem emotionaler, habe ich das Gefühl, als die Jule. Es ist ein bisschen...
Inwiefern emotionaler?
Ich weiß nicht so richtig, wie ich... Ich habe das Gefühl, bei Jule war sehr viel oberflächlich beschrieben, trotzdem war es zwar tiefgründig, weil halt die aus dem Copyshop zum Beispiel... tiefgründige Gespräche mit ihr geführt haben. Aber in dem Fall geht es ganz viel um das Innenleben der Protagonistin, die eben nicht genervt von ihrem Leben ist, sondern die eher viel mitmacht. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich zeige einfach viel mehr die emotionale Seite von ihr.
Ja, schön. Und also würdest du sagen, dass es mehr in Richtung klassischer Roman geht?
Ja, schon auf jeden Fall. Allein dadurch, dass nicht dieser Lektionscharakter darin ist. Genau.
Und was kannst du sonst noch verraten von dem Buch? Ja. Was möchtest du verraten?
Also, dass das Buch auf jeden Fall trotzdem was mit dem Buch deines Lebens zu tun hat.
Und was?
Aber ich will noch nicht verraten, was es ist.
Ich weiß es.
Genau, aber das soll noch eine Überraschung bleiben.
Ja, ist auch eine sehr, sehr tolle Überraschung, muss ich sagen. Das ist jetzt das zweite Buch, das du seit dem Buch deines Lebens rausbringst. Und das Buch deines Lebens war ein Wahnsinnserfolg. Also hast du damit gerechnet?
Nee. Vor allem dieses Buch ging auch so schnell.
Schnell inwiefern?
Im Sinne von Schreiben und Überarbeiten. Das ist das schnellste Buch gewesen. Also ja, ich habe jetzt 4 Bücher draußen und das 5. jetzt bald. Genau. Und also bei diesem Buch, ich habe das einfach jeden Morgen eine Stunde dran geschrieben. Dann war es ungefähr der erste Entwurf nach einem Monat fertig.
Super.
Weil ich dann ungefähr, ich habe ja so 1000 bis 2000 Wörter, schreibe ich dann immer in der Stunde. Also am Anfang immer ein bisschen weniger und am Ende komme ich dann immer auf die 2000 Wörter die Stunde. Und deswegen bin ich recht schnell vorangekommen. Dann habe ich es liegen lassen eine Weile. Dann habe ich es, ich glaube, nur 3-mal überarbeitet und habe es dann schon meiner Lektorin geschickt.
Also es floss quasi aus dir raus. Und
also das war echt, also es war, als würde ich das gar nicht schreiben. Also das war ein bisschen kurios. Genau.
Ja, spannend. Ich glaube, du hast die letzte Folge von meinem Podcast noch nicht gehört, weil da spreche ich genau über dieses, als würde ich das gar nicht schreiben. Ja, super interessant, weil ich hatte halt den Gedanken, dass diese Geschichten, die wir als Autoren, die so in uns hineinfließen, dass die von irgendwo kommen müssen. Mhm. Und dass es vielleicht jemanden gibt, der diese Geschichte auf die eine Art oder Weise erlebt hat und er sich über uns ausdrücken möchte, er das über uns teilen möchte.
Ich glaube auch, ich bin ja auch, so wie du, glaube ich, auch an viele spirituelle Sachen. Und deswegen glaube ich halt auch, dass dieses, dass man einfach das kollektive Bewusstsein empfängt.
Ja, ein schönes Wort, kollektives Bewusstsein, ja.
Und dass man das dann irgendwie verarbeitet. Also.
Und dass es halt sich kanalisiert einfach in unseren Köpfen. Aber was ich eigentlich fragen wollte, Jule, das erste Buch von Jule war halt ein Wahnsinnserfolg. Wie gehst du damit um, wenn es an die Veröffentlichung neuer Bücher geht? Also hast du
es
die...
Es ist furchtbar.
Ja.
Okay. Bei dem Thriller ging es noch, bei Macht das Licht an, weil das war ja dann halt eben wieder ein anderes Genre. Es war zwar auch das zweite in dem Genre, deswegen fand ich es auch schon schwieriger wieder. Aber es ist alles halb so wild gewesen, aber jetzt die Alex, weil es wird halt wieder eine Jule Pieper. Also ich bringe es ja unter Jule Pieper raus und ich habe halt Angst, dass die Leute eine bestimmte Erwartung haben an dieses Buch, weil es ist einfach trotzdem anders. Also es sind zwar wieder ähnliche Themen, aber es ist trotzdem anders geschrieben. Und ich habe halt Angst, dass sie irgendeine Erwartung haben, die ich nicht erfüllen kann. Und noch viel schlimmer wird es, wenn ich daran denke, das Buch deines Lebens Teil 2 zu schreiben. Das ist, also da muss ich noch an meinem Mindset arbeiten, weil das kann ich mir absolut gerade nicht vorstellen, weil ich da echt große Panik habe.
Wie drückt sich diese Panik aus? Also hast du Angst, dass es zerrissen wird? Hast du Angst, dass es nicht so einen großen Erfolg hat? Wovor hast du Angst?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube einfach, dass ich die Leute enttäusche. Also dass,
weil? Warum?
Dass sie zum Beispiel nichts mehr aus meinem Buch ziehen. Ne? Dass sie eine bestimmte Erwartung haben, weil die haben, viele Leute haben ja geschrieben, was ihnen, also was ihnen dieses Buch gebracht hat.
Mhm.
Und ich habe total Angst, dass sie dann eben diese Erwartung haben von dem nächsten Teil und damit aber nicht mehr einverstanden sind und dass ihnen das nichts mehr bringt. Weil ja, das ist ja eigentlich das Schöne am Schreiben, dass man ein Buch rausbringt, was den Menschen hilft. Also ist ja genau das, was ich so toll finde. Und wenn das eben nicht mehr so ist, ja. Dann ist es halt so, aber auch das werde ich überleben.
Aber hast du schon angefangen mit dem Zweifel? Also hast du schon ein Konstrukt im Kopf?
Genau, also eigentlich schon seitdem ich den ersten Teil beendet habe, habe ich mir regelmäßig immer irgendwelche Stichpunkte gemacht. Also ich weiß schon viele Sachen, die ich angefangen habe anzureißen, die ich aber noch nicht ansatzweise thematisiert habe im ersten Teil. Ich habe schon in etwa eine Idee, wo es so hingeht im zweiten und im dritten Teil.
Wird das mit Jule weitergehen?
Ja.
Okay.
Es wird auf jeden Fall mit Jule weitergehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich direkt an demselben Punkt ansetze oder ob ich wieder sage, ein Jahr später oder ein paar Monate
später. Ein Jahr später, alles wieder. Also ich Kanzlei bankrott.
Nee, so nicht. Also da, aber genau. Da. Also ich habe schon Ideen, aber ich werde sie, ich habe nur Stichpunkte aufgeschrieben und bei der Jule werde ich es auch wieder so machen wie beim ersten Teil, dass ich mich einfach morgens hinsetze und schreibe und keinen Plan habe, mich selbst überraschen lasse. Weil mein Unterbewusstsein weiß schon ziemlich viel in etwa, wo es hingehen soll und was sie in welchem Buch erleben soll, sage ich jetzt mal, oder eben erleiden soll.
Erleiden.
Ja, ein bisschen muss sie ja auch leiden. Aber ja, genau.
Man braucht ja Konflikt in den Büchern.
Hm? Konflikte, Konflikte, Konflikte.
Lass uns nochmal zu dem Moment zurückgehen, wo die Jule, wo du gemerkt hast, die Jule, die hebt ab. Kannst du dich noch daran erinnern?
Das war krass, ja. Das war nach einem Monat. Da stieg das Buch in die Top 100 von den Amazon-Charts. Und dann hatte ich lauter Bestseller-Badges. Ich glaube 3 oder so. Ein Frauenroman und Ratgeberroman und ja, also da
dachte ich kann mich auch schon, noch genau dran erinnern.
Ich so, ich habe ein Bestseller-Badge. Ja, und das war schon mega toll. Und da waren so viele Sachen. Also plötzlich war ich im Radio, da wurde das Buch vorgestellt. Das war
auf Fritz, ne?
Nee, das war auf Kiss FM. Ach, ich weiß gar nicht. Flux? Nee, ich weiß es nicht mehr.
Aber war das? Ich glaube, das war Fritz. Ich
hab vergessen.
Oder nee, Moment. Nee, es war Star FM.
Star FM, ja, genau.
Doch ein Rock-Channel, die Jule.
Genau, also das war so ein Ding. Aber wo es dann richtig abging, war, als ich von anderen erfahren habe, dass die Jule Bildbesteller war.
Wer hat es dir gesagt?
Du hast es
ich war gesagt, das echt?
Ich, oder? Nee. Also ich weiß, der Wolfgang hatte mir das geschrieben, aber irgendwie, ich glaube, es waren zwei Leute gleichzeitig, wo ich erst dachte so, hä?
Ich?
Ich glaub, na, du bist doch immer die mir immer zuerst sagt, dass ich wieder einen guten Rang habe. Von daher kann das sein. Aber ich kann mich halt auf jeden Fall erinnern, dass der Wolfgang mir geschrieben hatte.
Wer ist Wolfgang?
Wolfgang ist mein Verlagsvertreter. Der bringt meine Bücher in den Buchhandel. Und der schreibt mir halt immer regelmäßig, wann ich wo zu sehen bin. Und genau, der hatte mir, glaube ich, die erste E-Mail geschrieben. Und zeitgleich hatte ich aber auf meinem Handy, als ich das gerade verkünden wollte, habe ich gesehen, dass mir irgendwer per WhatsApp geschrieben hat. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer. Das ist voll überlagert. Aber es würde passen, dass du es wärst auf jeden Fall.
Sehr schön. Wir sagen das jetzt einfach.
Und genau, also, dass ich dann auf dieser Liste gelandet bin. Und das war dann so, wow.
Aber es ging ja noch weiter.
Ja. Ja, ja. Aber das ist, ich weiß nicht, es zog einfach irgendwie so an mir vorbei. Ich kann es nicht erklären.
Das ist, an dir
vorbei? Als würde man so schweben auf so einer Wolke. So. Ja, ich kann es nicht erklären.
Genau, und dann kam das Interview mit der Bild. Oder was kam vorher noch was?
Genau, dann kam das Interview mit der Bild.
Wie war das? Wie war das?
Also ich dachte, ich werde bekloppt. Ich gucke auf mein Handy ist ja immer tonlos. Und dann sehe ich, dass ich einen Anruf in Abwesenheit hatte und habe ich mich schon gewundert. Und dann habe ich meine E-Mails gecheckt und stand da, dass eine Bild-Reporterin mit mir ein Interview führen will. Und ja, so in etwa. Also, ach. Ja, da weißt du erstmal nicht, was geht denn jetzt bitte ab.
Und dann war das ein gutes Gefühl? Oder?
Es war eine Mischung. Es war ein, das ist nicht mein Leben. Dann war es Angst, weil ich habe mir dann die Fragen angeguckt und die hatten es schon in sich. Und ich will nicht schlecht über die Bild reden, aber viele tun es. Und ich weiß, dass oft generell in Nachrichten, aber vermehrt natürlich auch in solchen Zeitschriften, Interviews gegeben werden und die danach nicht so wiedergegeben werden, wie man will oder ne, dass es auch schief gehen kann, die Berichterstattung, sag ich mal. Und deswegen hatte ich auch Angst und ich habe die Fragen gesehen und die hatten es in sich und ich hätte da auch durchaus richtigen Mist schreiben können. Also ich habe mir dann echt sehr viel Zeit genommen und die brauchte das auch super schnell. Also es war so ein schnell, schnell, mach mal. Und ich wollte das natürlich auch unbedingt ausfüllen, aber ich wollte es auch richtig machen und habe ich mir ich habe alles stehen und liegen lassen, habe den ganzen Tag mir Zeit genommen und habe.
Hast du dir Rat geholt oder hast du es alles?
Ich habe es danach nochmal jemandem geschickt und gefragt, ob das gut so ist, weil da waren wirklich krasse Fragen teilweise drin.
Mhm. Und, zum Beispiel, kannst du eine nennen?
Naja, zum Beispiel waren es so Fragen, also die waren nicht die krasseste, aber die fand ich halt auch, die hätte man echt komisch beantworten können und dann hätte man echt was Komisches draus machen können. Die Frage, was ich glaube, wie lange man dann braucht für diesen Prozess. Was okay, also,
warum war die komisch für dich?
Also die war so, für mich kam es so rüber, als wäre die so abgezielt darauf, dass ich sage, einen Monat und dann weiß jeder, oh, in einem Monat muss ich den Prozess geschafft haben und ansonsten bin ich, ne? Und so wollte ich aber auf keinen Fall sein, weil ich das auch noch nicht so sehe. Und dann waren so Fragen, wie viele Rückschlüsse sind erlaubt? So, also ganz komisch.
Rückschläge.
Genau. Und dann war halt auch noch eine Frage auf, wie sind meine persönlichen Erfahrungen zu Alkohol, weil ich das Thema Alkohol halt anspreche. Mhm. Ne? Und
genau, da war ja dieser Untertitel, die Bild sprach mit der Autorin über Einsamkeit, Alkoholismus und den langen Prozess der Veränderung.
Genau.
Ja.
Und die Überschrift hätte durchaus anders sein können. So, also hättest du falsch geantwortet. Oder das heißt falsch, aber anders geantwortet, ne? Deswegen finde
ich... Ja, aber dieses Alkoholismus impliziert ja irgendwie, dass du damit Erfahrungen hast.
Ja, ja, genau.
Das war halt mein Eindruck aus dem Buch gar nicht. Mhm.
Nee, deswegen ist es so eine Sache, die in dem Buch brisant ist, nämlich es gibt eine Person, die ist Alkoholiker und mir ist es sehr wichtig, dass ich dieses Thema anspreche, weil es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die mit Sucht zu tun haben und es wird halt alles so totgesprochen und auch generell psychische Krankheiten, Burnout, Depressionen. Ich meine, gut, Depression ist in den letzten Jahren ja immer mehr thematisiert worden, aber trotzdem gibt es einfach noch so viel, was es eben nicht ist und da zählt für mich Alkohol zu. Ich hoffe, man hat es nicht gehört.
Sandy hat Hunger. Möchtest du ein paar Nüsse?
Nein, danke.
Ja, dieses Bild-Interview, also an sich war es ja tatsächlich sehr positiv. Also, ne, was, das Interview ist ja nicht als Interview abgedruckt worden, sondern die Journalistin hat einen Artikel daraus gemacht.
Genau.
Und eine Stelle ist mir da aber ziemlich aufgestoßen und ich habe mich gefragt, ob dir das auch so ging. Und zwar hat sie geschrieben, du hättest einen spröden Schreibstil.
Ja, ich dachte auch so, was heißt das denn? Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich denke mal, bei der Jule, ich schreibe ja eigentlich so, wie die Jule redet. Also ich schreibe ja nicht so, wie man schreibt.
Und wie redet Jule?
Ja, ich glaube, manche Menschen nennen es vielleicht salopp. Offen. Also sie benutzt einfach auch Wörter wie Scheiße. Und hält da kein Blatt vorm Mund, weil sie einfach ja sagt, was sie denkt, weil sie ja, also weil ich schreibe ja, was sie denkt und das ist einfach voll oft so.
Ja. Und wie wirken solche Äußerungen auf dich? Also es gibt ja natürlich, es gibt unheimlich viele Menschen, die deine Bücher toll finden, aber es gibt ja auch immer wieder Menschen, denen das anders geht. Mhm. Wie wirkt sowas auf dich?
Ach, das stört mich eigentlich gar nicht, weil es gibt ja immer Menschen, die irgendwas gut finden oder irgendwas schlecht finden.
Also aber wenn dann solche Wörter benutzt werden, also gut, spröde ist jetzt ja noch halbwegs, aber es gibt ja durchaus auch Menschen, die etwas tiefer unter die Gürtellinie greifen und...
Reden wir von den Schrotträtseln?
Genau, von denen reden wir. Zum Beispiel. Also ich weiß ja nicht, ob dich solche Sachen nur über Rezensionen auf Portalen wie Amazon oder so erreichen oder auch privat.
Nee, also zum Glück, die ganzen schlechten Sachen kriege ich eigentlich immer nur als Rezension, außer einmal, da hatte ich eine Lesermail bekommen, die war aber, glaube ich, nett gemeint.
Okay.
Also da war eine Leserin, die wollte mir einfach sagen, was sie von vielem, was ich schreibe und wie ich es schreibe, hält. Und das war nicht viel, aber ein paar positive Sachen gab es auch, aber sie meinte das nett. Also sie wollte,
das war
sie wollte mir helfen.
Konstruktiv gemeint, okay.
Also, ja, gut. Genau, also... War trotzdem irgendwie kurios, aber es war trotzdem, glaube ich, nicht böswillig gemeint.
Mhm.
Und deswegen, damit kann ich immer total leben. Und das Jule ist nun mal kein literarisches Werk. Es ist, sie redet einfach total umgangssprachlich. Und das ist ja auch mein Ziel gewesen. Das ist ja, dass ich alles, was ich im jetzigen Leben gelernt habe für mich, all diese spirituellen Weisheiten und, keine Ahnung, am Ende der Angst ist das Glück und all diese Sachen... Die wollte ich quasi meinem früheren Ich schreiben, die das alles noch nicht verstanden hat, die mit Spiritualität nichts zu tun hatte, die, ja, die das alles nicht verstanden hätte. Und ich wollte das einfach in ihrer Sprache leicht zugänglich machen.
Ich habe auch das Gefühl, wenn man sich die Rezensionen anguckt, dass viele vergessen, dass sich dieses Buch an jemanden richtet, der am Anfang steht und der sich noch nicht mit diesen Themen beschäftigt hat. Und,
Na, oder viele eben noch lange nicht am Anfang sind. Ich habe das Gefühl,
oder noch gar nicht am Anfang angekommen sind.
Genau, ja. Und die haben es einfach nicht verstanden. Das ist auch völlig in Ordnung, weil man kann bestimmte Sachen erst verstehen, wenn man an einer bestimmten Stelle ist. Mhm. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung. Also natürlich wünsche ich mir keine schlechten Rezensionen, weil ich mache mir einfach keinen Spaß. Aber an sich treffen sie mich nicht.
War das von Anfang an so?
Also, ich weiß noch, bei meiner allerersten schlechten Rezension bei der Todesküsserin, da war es eine Mischung. Also eigentlich hat es mich nicht getroffen, aber ich habe gemerkt, dass meine Verkäufer halt sofort zurückgegangen sind.
Ja, wirklich?
Und das ist mir halt immer wieder aufgefallen bei Büchern. Und ich weiß aber, ganz viele sagen, das stimmt nicht. Also, aber mir ist es immer schon aufgefallen, wenn ich merkte, irgendwas ist komisch, meine Verkäufe sind halt schlecht, kam 2-3 Stunden später eine schlechte Rezension, also eine Einstellung.
Also würdest du sagen, dass das Ranking schlechter wird, wenn eine schlechte Rezension reinkommt, oder dass die Leute das Buch weniger kaufen, wenn es eine schlechte Rezension
bekommt? Ich glaube, dass es Algorithmus ist. Also dass es wirklich vom Ranking ist. Aber wie gesagt, das sagen auch viele anders. Ich hatte den Eindruck, und deswegen fand ich das echt doof. Aber was ich gleichzeitig mega cool fand, ist, mein Buch hatte bis dato nur 4- und 5-Sterne-Rezensionen. Und da war ich auch in den Top 100 und das wirkte dann wieder so gefaked. Also du kannst es halt nicht richtig machen. Das heißt, wenn du nur gute Rezensionen hast, dann wird dir unterstellt, du hast die alle gekauft. Mhm. Oder was weiß ich, was du angestellt hast.
Und wie schaffst du es, so viele Rezensionen zu bekommen?
Eigentlich durch dich.
Ich schreibe die alle.
Nee, aber also du warst der ausschlaggebende Punkt, denn du hattest damals mir immer Mut gemacht, weil durch dich habe ich gesehen, was man mit einem Buch erreichen kann. Und du hast mir damals gesagt, dass du die Leute einfach fragst. Wenn die dir sagen, dass du ein tolles Buch geschrieben hast, dass du sie einfach fragst, ob sie dir eine Rezension schreiben können. Ob sie das auch Amazon sagen können.
Dass ihr das macht.
Ja, wirklich. Und ich hatte panische Angst davor, weil, also heutzutage ist es für mich, also das gehört dazu. Mhm. Aber einfach jemanden darum zu bitten, dir eine nette Bewertung zu schreiben,
das ist komisch. Warum glaubst du, dass das komisch ist?
Ich glaube, dass es was mit Selbstliebe zu tun hat und dass man vielleicht nicht so viel an sich glaubt. Und ich glaube aber, ich habe jetzt, also ich habe mich dann einfach irgendwann gefragt, okay, wenn ich da eine Autorin habe und die hat ein gutes Buch geschrieben und ich wüsste, ich könnte der helfen, dann würde ich das doch total gerne machen. Und das hat so ein bisschen mein Denken umgeworfen. Auch, dass die Leute das ja wirklich voll gerne für einen machen, die wissen es halt einfach nur nicht, wie wichtig das für ihn ist.
Ja.
Und dann finde ich es halt auch gut, weil wenn ich die frage und denen das erkläre, wie wichtig das für uns ist, dann helfe ich ja nicht nur mir, sondern dann helfe ich ja auch allen anderen Autoren, deren Bücher die lesen.
Ja.
Und deswegen, heutzutage ist es für mich nicht mehr schwer, das zu machen. Und bei der Jule muss ich es auch nicht mehr, da lief es plötzlich von alleine. Aber gerade bei der Todesküsserin, da habe ich das dann wirklich so gemacht, dass ich die Leute gefragt habe, wenn die mir das gesagt haben.
Ja, sehr schön. Rezensionen sind wirklich...
Ja, aber manchmal, finde ich, kommt man auch in Zweifel. Also bei Macht das Licht an, da habe ich seit Dezember von jetzt auf gleich plötzlich nur noch ein Stern-Rezis bekommen. Ab und zu mal eine Fünfer, die dann wieder gelöscht wird.
Ja, das hatte ich ja bei Nur für diesen Moment auch. Da war ja auch dann eine Zeit lang, kam auf einmal 3-4 Wochen lang nur noch schlechte Rezensionen.
Ich weiß auch nicht. Also ich hatte dann zum Beispiel den halben Stern verloren. Jetzt habe ich 4 Sterne, was voll okay ist. Aber trotzdem, man kriegt dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt Panik.
Ja.
Man fängt dann doch an dem Buch zu zweifeln, wenn es einfach zu viel wird. Ne?
Ja.
Aber umso besser ist, wenn dann trotzdem ab und zu wieder was Positives kommt. Und ich frage mich immer, ist irgendwas in meinem Mindset wieder falsch?
Ja. Ne?
Strahle ich irgendwas aus? Also habe ich einen besonderen Fokus auf diese Rezension? Oder glaube ich nicht ans Buch? Oder was zur Hölle mache ich falsch? Dass das gerade passiert, was strahle ich aus? Werde ich verflucht? Keine Ahnung.
Und hast du schon eine Idee? Hast du schon...
Eine Idee habe ich nicht richtig, aber ich habe versucht, mich jetzt einfach trotzdem davon nicht beirren zu lassen und mich darauf zu konzentrieren, was die positiven Sachen sind.
Mhm.
Und ich glaube ja viel an dieses Wünschen, also über Vision Board, aber auch eben über Tagebuch schreiben. Und deswegen versuche ich meinen Fokus dann auf die positiven Sachen zu machen und wünsche mir dann eben einfach auch wieder positive Rezensionen. Und ja, guck einfach, dass das wird und konzentriere mich aber auch
aufs Nächste. Dass die Angst da rausgeht, ne? Weil wenn man wünscht, ist ja auch immer der, wenn man da den Fokus zu sehr auf das hat, richtet, was man nicht hat, dann kann es ja genau das Gegenteil, wir haben beide Hunger.
Nee, aber deswegen versuche ich auch auf jeden Fall, also das ist, wie es ist und ich versuche mich dann trotzdem darüber zu freuen, 4 Sterne sind 4 Sterne, das ist super. Und auch wenn viele Rezensionen sehr schlecht sind, sind es jetzt 90.
Ja.
Und
Ja, und es ist ja trotzdem ein riesengroßer Teil an prozentual gesehen.
Genau. Und selbst wenn der abnimmt, dann ist es eben so. Ne? Also ich meine, ich kann es auch nicht ändern und dann ist es eben so. Und ich versuche mich jetzt aber auch einfach wieder aufs nächste Buch zu konzentrieren.
Ja. Wann kommt denn der nächste Fuller? Arbeitest du schon da dran? Oder?
Ja, schon seit vorletztem Jahr.
Oh. Also 2018. Also,
genau. Da hatte ich angefangen. Das ist...
Aber dann macht das Licht an. Hattest du auch schon vorher geschrieben?
Oder? Nee, ich hatte nach der Todeskusten direkt angefangen. Also nicht direkt, aber ein bisschen später habe ich dann angefangen, einen neuen zu schreiben. Aber ich arbeite ja eigentlich so, dass ich jeden Tag halt eine Stunde morgens daran verwende. Manchmal halt auch noch mehr dann, aber meistens verfahre ich ja so. Und dann war ich 2 Monate weg.
Ja.
Dann war ich 2 Monate unterwegs und halt nicht zu Hause, nicht in meinem Alltag. Und ich habe es dann versucht, aber das hat einfach nicht gepasst. Und ich hatte auch gemerkt, dass der Bösewicht für mich nicht ausgereift genug war. Und ich hing da irgendwie und deswegen habe ich dann viel nochmal gelesen und gelernt und wusste dann ein Jahr später, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich ein ganz klares Bild und jetzt läuft das besser. Und dann habe ich den, wann war das? Oktober oder so letztes Jahr, habe ich weitergeschrieben und bin jetzt quasi am Ende, aber ich glaube, ich bin mir zu unsicher, wie das Ende enden soll. Und deswegen muss ich es dann nochmal pausieren, weil ich merkte, ich schreibe und schreibe und komme nicht zum Ende und ich muss jetzt mich entscheiden.
Und wie findest du diese Entscheidung? Denn bei mir ist es gerade ganz ähnlich und ich überlege so ein bisschen, ob ich den Testlesern den nächsten einfach 2 verschiedene Enden präsentiere.
Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Weil
ich... Also bei mir ist es so, das Buch endet und ich wollte den Epilog schreiben.
Jetzt bei dem Schüler?
Mhm. Und dann habe ich den Epilog geschrieben und der wurde immer länger und ich habe gemerkt, ah nee, das ist noch nicht zu Ende. Und manche sagen halt, es wäre cooler gewesen, ab dem Epilog nicht mehr weiterzuschreiben. Also die Geschichte nicht weiterzuführen zumindest. Und ich habe halt so ein bisschen überlegt, ob ich den Leuten halt so drunter schreibe, du kannst hier aufhören, das Buch kann hier für dich beendet sein, oder du liest weiter und dann sag mir, was dir besser gefällt.
Aber wer macht das?
Ja. Genau.
Also jeder liest ja eigentlich weiter.
Ne? Ja, weil dann wissen, wie es weitergeht, genau.
Ja, oder du machst halt wieder eine Kurzgeschichte draus.
Nee, es ist. Nee, es geht nicht. Ich kann ja nichts verraten.
Ich lese es ja auch nicht weiter.
Genau, also wie triffst du diese Entscheidung? Gehst du nach Gefühl?
Genau, normalerweise weiß ich das Ende und normalerweise, also kommt drauf an, aber mit der Todeskusten, da wusste ich schon sehr klar das Ende. Also nicht alle Umstände, aber das Entscheidende, sage ich jetzt mal. Wer macht das Licht dann? Da war es eigentlich alles intuitiv. Ja, aber deswegen, ich weiß es einfach gerade nicht. Und weil ich es eben nicht weiß, dachte ich, es ist vielleicht auch einfach nicht die richtige Zeit. Das ist ein Buch, das braucht halt eben einfach viele Etappen und viel Zeit dazwischen. Und es ergibt im Nachhinein ja immer Sinn. Also ich wundere mich dann immer, warum schreibe ich denn nicht weiter? Warum überarbeite ich jetzt nicht den und den Teil? Und wenn ich das dann 3-4 Monate später mache oder manchmal auch ein halbes Jahr, wie jetzt bei der Alex oder so, dann weiß ich sehr genau, warum ich das getan habe. Und deswegen versuche ich da einfach im Vertrauen zu bleiben.
Ja, das ist wahrscheinlich auch am besten. Ansonsten kreiert man irgendwas Künstliches, genau, was einfach nicht passt.
Und ich hatte halt gemerkt bei dem Ende, dass ich, also als ich dann dieses Ende schreiben wollte, dass ich es so hinauszögere, was ein Stück weit okay ist, aber dann gar nicht zum Ende zu kommen, ist nicht okay. Das war dann für mich, fühlte sich das schon künstlich an und deswegen dachte ich so, nee, so geht's nicht. Und deswegen habe ich es liegen lassen.
Es ist auf jeden Fall total spannend, wie du dir vertraust dabei, dass du nicht dieses Gefühl hast, nein, ich muss das jetzt zu Ende bringen, weil sonst bringe ich es nicht zu Ende, sondern dir selbst vertraust. Und als Autor braucht man unheimlich viel Selbstvertrauen.
Oh ja.
Richtig? Und als du dich dazu entschieden hast, vom Schreiben zu leben, warst du ja so ziemlich die Einzige, die an dich geglaubt hat, oder? Also die meisten in deinem Umfeld.
Mutti noch.
Mutti noch. Immerhin. Also kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Das stimmt. Nee, also ich glaube, also ich hatte schon auch ein paar Freunde, die wissen, wenn ich was wirklich will, dann kriege ich das schon hin. Aber die trotzdem alle, also ich meine, vom Schreiben zu leben ist ja nicht einfach und ein sehr, sehr langer Weg. Und ich glaube, nicht an mich glauben wäre vielleicht nicht das richtige Wort, aber sie hatten halt einfach eine Scheißangst.
Ja. Und also, warum hatten sie diese Angst? Also
Naja, weil sie hatten dann halt die Angst, dass ich dann wirklich dastehe und kein Geld habe, dass ich meine Miete nicht bezahlen kann, dass
weil du wirklich alles scheitere. Aufgegeben hast dafür?
Genau, ich hatte ja dann keinen Job mehr. Und die hatten halt Angst, dass ich scheitere, aber ich glaube, es ist immer... Normalerweise kommt es dann bei einem an, wie die glauben nicht an mich, aber es ist ja nicht so, weil die sehen es ja aus ihrer Angst heraus, denn sie würden sich Dinge nicht trauen und deswegen...
Sie glauben eher nicht an das Umfeld und an die...
Genau, daran, dass es möglich ist und was alles möglich sein kann. Oder
haben zu viele Glaubenssätze in ihrem Kopf.
Genau.
Als Autor kann man nicht leben.
Genau. Aber ich habe auch schon viele Freunde, die an mich geglaubt haben, die mich vor allem auf dem Weg auch unterstützt haben bei allem Möglichen. Ne? Also dennoch hatten sie mit Sicherheit eine Riesenangst, aber ja, ich ja auch. Also man kann sich ja auch nicht verübeln.
Ja, ne, natürlich. Ja, also haben wir, glaube ich, beide nicht damit gerechnet, dass wir so schnell Vollzeitautoren sind.
Ja.
Auf deiner Website findet man auf der Über-mich-Seite deinen Leitsatz vom April 2019, dass du alles schaffst, was du willst. War das schon? Also gibt es diesen Leitsatz erst seit 2019 oder?
Seit wann es den gibt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er seit sehr langer Zeit an meinem Arbeitsplatz hängt. Also direkt hinterm Laptop ist so ein kleines Schildchen, da steht, ich schaffe alles, was ich will und ich bin gut genug. Und das sind so die zwei Sachen. Weil ich halt ganz viel mit Affirmationen arbeite und dieses, wenn ich mir sage, ich schaffe alles, was ich will, dann wird wieder alles möglich. Mhm. Und ich glaube wirklich daran, dass jeder alles schaffen kann. Ich weiß, dass ich da ganz oft, ich stoße da ganz oft an, weil mir viele eben sagen, dass sie das eben nicht glauben.
Und warum denkst du, dass sie es nicht glauben? Also,
naja, sie kommen dann schon mit ziemlich guten Argumenten, also im Sinne von, wie soll ich sagen? Mir fällt jetzt auch keins ein, aber die kommen dann mit sehr vielen guten Argumenten, warum jemand etwas Bestimmtes nicht schaffen kann. Mhm. Und es klingt auch manchmal echt überzeugend. Oder sie sagen zum Beispiel, nicht jeder hat den EQ oder nicht jeder hat das Geld oder nicht jeder hat... Mhm. Aber ich glaube trotzdem, wenn man was wirklich, wirklich, wirklich will, dann kann man das erreichen. Weil wer hätte gedacht, dass ich jemals vom Schreiben leben kann? Sorry, aber nicht mal ich. So. Irgendwann musste ich es.
Du hast mich im Vorgespräch gefragt, als wir uns vorhin unterhalten haben, gefragt, was denn, also dass dich interessieren würde, was mein Leitsatz ist. Und der passt super dazu, denn es, wer etwas tun will, findet einen Weg, wenn nicht eine Entschuldigung.
Ja.
Und es ist halt genau, es passt halt genau da rein.
Genau, und ich hatte auch mal einen Artikel darüber geschrieben, über diese Ja-Abers. Und es war auch schon eine Zeit, da hatte ich nicht mehr so viel Geld, weil der Job war dann schon weg. Aber ich wusste, ich hatte einen Traum, nämlich nach Georgien nochmal zu reisen. Ich war schon mal da und ich liebe dieses Land und ich wollte da mit zwei Freundinnen hin. Und ich hatte auch einiges angespart dafür zum Glück. Und dennoch habe ich dann eine Entscheidung getroffen, wie ich gebe viel Geld für ein Buch aus, was ich rausbringen will, hier für die Todesküsterin. Und ich mache diese Reise. Und das, obwohl ich eigentlich sparen müsste. Und ich habe auch gespart, aber ich habe dann halt eben an anderen Stellen gespart. Mhm. Und immer wenn ich das irgendwie mal erzählt habe oder auch von meinem Traum und dass ich das jetzt machen will, gerade noch in meinem alten Job, oder ja, dann kam immer ja, aber. Mhm. Es kam immer dieses ja, aber und ich konnte es einfach nicht mehr hören.
Ja, geht mir auch so.
Und deswegen, das passt einfach so zu deinem Leitspruch, dieses ja, aber, ich, nee. Streichen. Einfach streichen. Also ich für mich.
Ja, ich für mich auch.
Und trotzdem erwische ich mich immer wieder, wie es passiert. Also so ist jetzt auch nicht, dass ich... Es gibt ja trotzdem immer irgendwelche Themenbereiche, bei denen ich auch mich erwische, wie ich ja, aber sage. Aber ich versuche halt darauf zu achten und das dann wieder zu ändern.
Beziehungsweise dieses Aber... Also es ist ja auch wichtig, dass dieses Aber kommt, weil natürlich gibt es Steine, die sich in den Weg legen und wenn man diese Steine kennt und sich vorher darüber bewusst ist, dass das und das passieren kann, dann ist der Weg leichter, weil dann kann man um die Steine rum oder sie wegtragen oder sich einen starken Mann holen oder nicht Mann, aber einen Roboter holen, der die Steine aus dem Weg trägt.
Ja, oder man muss dann halt einfach die Fähigkeiten lernen, wie man die Steine selber trägt. Da muss man halt jeden Tag trainieren. So. Dann
aber delegieren so. Ist ja auch eine wichtige Aufgabe für uns.
Das stimmt.
Wann weißt du denn, dass du deine Ziele erreicht hast? Genießt du diese Meilensteine? Also wir haben ja vorhin zum Beispiel, als die Jule abgehoben ist, zog es so ein bisschen an dir vorbei. Aber nimmst du dir diesen Moment und genießt ihn?
Also ich finde, dass ich das viel zu wenig an sich mache. Und aber das widerspricht sich wiederum mit dem, dass ich eigentlich jeden Tag dankbar bin. Also es ist ganz kurios. Also ich schreibe jeden Tag in meinem, also ich, normalerweise mache ich das schon seit vielleicht jetzt 8 Jahren oder so, dass ich jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, aufzähle, wofür ich alles an dem Tag dankbar war. Und dennoch habe ich das Gefühl, und ich schreibe es auch viel in mein Tagebuch, und dennoch habe ich aber das Gefühl, dass ich diese Erfolge trotzdem nicht ehrenwert genug feiere. Aber vielleicht auch, weil ich nicht weiß, wie man es tun kann oder so. Aber ich erinnere mich halt an einen bestimmten Tag, da hatte ich halt monatelang durchgearbeitet und ja auch finanzielle Sorgen noch. Und dann war das halt, dass das rauskam mit dem Bildbestseller. Und ich hatte am Tag davor eine Lesung, das war die mit der Ella Lane. Da warst du auch da. Mhm. Und da habe ich an dem Tag Geld verdient. Und ich hätte es ganz dringend sparen müssen. Aber am nächsten Tag war meine beste Freundin da. Wir haben uns ewig nicht gesehen und schon lange keine Zeit mehr gehabt, weil sie hat auch 2 Kinder und eins davon ganz klein. Und wir hatten dann ganz lange keine Zeit auch mal für uns beide als Frauen. Und an dem Tag kam sie vorbei. Und wir sind einfach mal feiern gegangen. Und ich habe das Geld einfach ausgegeben. Ich war bis morgens um 8 weg und ich habe nichts bereut. Wirklich. Das war einfach. Und das war so das Gefühl, ich habe mich einmal richtig gefeiert.
Natürlich ist es für uns auch eine Wertschätzung, wenn wir gute Bewertungen bekommen, aber es kommt halt von außen. Und ich finde, man muss es halt auch von sich in sich selbst dankbar sein. Also ich glaube, Dankbarkeit ist da wirklich auch so ein Schlüssel, irgendwie sich halt selber hinzusetzen und zu sagen, hey, ich habe das geschafft und ich bin mir selbst dankbar dafür und ich feiere mich.
Ich habe mir das jetzt überlegt mit einer Belohnung quasi, aber nicht irgendwas Materielles, sondern, also ich hatte ja damals, bin ich den Malerweg gelaufen, das sind so eine 8 Etappenwanderung, wo man jeden Tag eine Weile unterwegs ist. In der Sächsischen Schweiz ist der.
Ja, schön.
Und das war für mich, ich habe da so viel gelernt und das sind auch die Sachen, die ich jetzt quasi in dem Alex-Roman damit verarbeitet habe oder erzählt habe, weil ich eben will, dass halt ganz viele andere diese Erfahrung auch machen. Und ich habe mir überlegt, ich will schon so lange das endlich wieder tun. Und ich habe jetzt endlich einen bestimmten Punkt erreicht, bei dem ich mir das erlauben kann und deswegen will ich halt im Mai eine Wanderung machen.
Ah, wie
wieder
cool.
Eine Etappenwanderung.
Und wo? Weißt du schon?
Ja, aber will ich noch nicht sagen.
Okay, gut, ich bin gespannt.
Genau, deswegen. Ja, und das ist halt meine Art, wie ich überlege zu feiern, weil das ist wirklich, da bin ich dann eine Woche weg, da bin ich den ganzen Tag in der Natur. Das ist das, was ich eigentlich will und liebe und was ich mir von meinem Leben erhoffe.
Ich glaube, wir sind am Ende. Also ich habe hier noch unfassbar viele Fragen, die ich dir gerne stellen möchte, aber Sendezeit und so. Aber ich möchte gerne in diese Interviews 2 Ritualfragen mit reinbringen. Mhm. Und die erste davon ist, welche Veränderung wünschst du dir in der Buchwelt?
Mir fällt halt gleich was ein, aber ich weiß nicht, ob es schon die richtige ist. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass man seine E-Books nicht mehr für 99 Cent rausgibt. Aber alle. Also dass es gar nicht möglich ist von den Portalen
her. Und was glaubst du, was wäre der Effekt dahinter?
Ich glaube, dass dann mehr Leute mehr Geld für Bücher ausgeben würden. Kann natürlich auch schiefgehen und die Leute kaufen dann weniger Bücher und gucken mehr Netflix, aber ja. Aber das wäre irgendwie schön.
Weil du findest, dass die Wertschätzung dahinter größer ist? Oder wenn man ein Buch für, keine Ahnung, was wäre dann der unterste Preis, den du dir wünschen würdest?
2,99. Das fände ich eigentlich schön, weil ich finde, 3 Euro für ein Buch, ne? Also ich meine, wenn man überlegt, wie viel Zeit so ein Buch kostet, ist natürlich nicht bei jedem, aber bei vielen und wie viel Geld da auch drin steckt und vor allem aber wie viel Energie und wie viel Liebe und Schweiß und Blut und keine Ahnung, was.
Wollt ihr das alles wissen?
Ja, aber und natürlich kann man das auch nicht wieder so verallgemeinern, weil ein Buch braucht vielleicht einen Monat und das nächste braucht 10 Jahre. So. Aber das wäre trotzdem irgendwie schön, wenn sich da ein
aber
bisschen
das,
mehr verändert.
Aber das Leseerlebnis ist ja das, also das, ich finde es schwierig aufzuwiegen, also die Arbeit mit dem Preis aufzuwiegen, aber ich glaube, was man ganz gut aufwiegen kann, ist das Leseerlebnis, also diese Stunden, die der Leser von dem Buch hat. Mhm. Und ja, das ist schön für 99 Cent, aber natürlich ist es, wenn man es, also wenn, ich kaufe mir halt auch viele E-Books, die, keine Ahnung, teilweise 10 Euro kosten, mhm, und ja, bin da auch hin und her gerissen. Aber okay, also eine größere Wertschätzung für insbesondere ja Indie-Autoren, also Self-Publisher, mhm, denn Verlagsautoren haben dieses Problem ja nicht.
Genau, das finde ich irgendwie so gemein, also weil immer so davon ausgegangen wird, ich habe schon öfter solche Gespräche mit anhören müssen, dass ein Self-Publisher-Buch halt weniger wert ist und sie es eine Frechheit finden, wenn Self-Publisher ihr Buch für 3 Euro anbieten oder so.
Wer sagt sowas?
Na, ich kannte die Person nicht, aber es war... Ich
Wo
war
hast du das gehört?
Also auf einem Lesefestival.
Okay.
Das war in Mainz damals. Ah. Und da habe ich halt ein paar Tischgespräche gehört. Und da waren Verlagsautoren sowie aber auch Self-Publisher. Und ja, da war das ganz klar. Und ich glaube, dass es die Meinung trotzdem immer noch von einigen Leuten ist. Weil Self-Publishing halt immer noch nicht so anerkannt ist. Immer mehr, aber immer noch nicht genug. Und ich glaube, das wäre einfach schön.
Viele wissen nicht, dass sich viele Self-Publisher, wie wir zum Beispiel, bewusst entscheiden, nicht in einen Verlag zu gehen. Und dass es, wenn man sein Buch selbst rausbringt, nicht bedeutet, dass ein Verlag einen nicht wollte, sondern dass man vielleicht selbst den Verlag nicht wollte.
Genau. Und das ist halt immer noch anscheinend in vielen Köpfen. Und auch, natürlich ist es auch verständlich, weil viele Bücher, die damals im Self-Publishing rausgekommen sind, die hatten kein Lektorat, die haben kein gutes Cover, Korrektorat sowieso schon nicht und da war überhaupt nichts vom Buchsatz zu sehen.
Und es gibt auch immer noch Bücher.
Genau, es gibt es immer noch. Ich glaube weniger, aber trotzdem immer noch viel.
Also das, aber andererseits ist das der Verlagsstempel auch kein Qualitätsstempel.
Nee, also definitiv nicht.
Nicht mal beim Korrektorat. Also. Ja.
Deswegen, also wenn das so ein bisschen verändert wird, dann wäre das halt schön, wenn da mehr Wertschätzung drin ist und halt anerkannt wird, dass Self-Publisher eben ja auch gute Bücher schreiben können und die auch was kosten können, weil die eben auch gekostet haben, zum Beispiel.
Ja, genau, das sieht man halt auch nicht, dass wir diese Kosten selbst tragen und der Autor im Verlag nicht.
Genau.
Ja. Und die zweite Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, welches Buch steht ganz oben auf deiner Wunschliste und warum hast du es dir noch nicht gekauft?
Das, was du mir neulich empfohlen hast. Poor Dad, Rich Dad
von der Kiyosaki.
Genau. Warum ich es mir noch nicht gekauft habe, weiß ich nicht, aber es steht schon auf meiner Wunschliste.
Dann kaufst du.
Warum habe ich es mir noch nicht gekauft? Ja, wahrscheinlich, weil ich noch so viele Bücher habe.
Ich glaube, ich habe es nur auf Englisch, ansonsten kann ich es dir gerne mitgeben. Ja, vielleicht sagst du uns noch kurz, wo man dich findet, wie man dich kontaktieren kann, ob du kontaktiert werden möchtest.
Kontaktiert mich.
Oh.
Nee, also ich bin erreichbar unter www.schreibenumzuleben.de. Da führe ich meinen Blog, wo ich quasi von meiner Reise als Autorin berichte. Und ansonsten bin ich auch bei Facebook unter Sandy Mercier, Autorin. Aber mein Hauptmedium, weil Facebook ist nicht so meins, mein Hauptmedium ist Instagram. Und da führe ich auch gerade die Jule Pieper Challenge durch. Also wer Lust hat, das Buch deines Lebens zu lesen und danach seinen Kleiderschrank auszumisten, ist bei mir da gerade sehr gut aufgehoben, weil ja, wir misten gerade alle unsere Kleiderschränke aus. Und
als nächstes, sehr witzig.
Als nächstes wahrscheinlich den Keller und die Bücher und mal sehen, was uns noch alles so einfällt.
Sehr befreiend im Frühling, der jetzt hoffentlich kommt.
Genau.
Ja.
Genau, so erreicht man mich.
Ja, Sandy, es war total schön, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Ja,
was für eine Ehre, dass ich der erste Gast war.
Ja, was für eine Ehre, dass du mein erster Gast bist mit den ganzen technischen Herausforderungen.
Geräten.
Geräten, aber die halt auch zu bedienen und hoffentlich hat es geklappt.
Mhm.
Ihr wisst es schon, ob es geklappt hat. Wir noch nicht.
Aber wird schon.
Wird schon. Wenn ich was nochmal machen.
Genau.
Oder ich schreibe dann alles auf. Wenn nicht, wird es ein Artikel. Okay, super. Ich danke dir.
Ich danke dir.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Wünsche ich dir auch.
Und wobei, eine Frage habe ich vergessen. Wofür bist du dankbar?
Dafür, dass ich heute in deinem Podcast sein durfte.
Sehr schön. Und ich bin dankbar, dass du da warst. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann stell sie gern, zum Beispiel in den Kommentaren auf YouTube oder du schreibst uns eine Nachricht, eine E-Mail, schreib uns bei Instagram unter diesem Post, wo auch immer du Lust hast. Wir freuen uns über Feedback, Meinungen, Kritik,
liebe Worte oder was auch immer du gerne teilen möchtest mit uns. Vielleicht auch Fragen. Und ich hatte dir am Anfang der Sendung versprochen, dass du das neue Buch von Jule Pieper als E-Book gewinnen kannst. Wir verlosen 3 Stück. Und alles, was du dafür tun musst, ist einen Kommentar unter das Video auf YouTube zu dieser Folge zu setzen. Und ich werde innerhalb von 7 Tagen, nachdem dieses Video veröffentlicht wurde, den Gewinner auslosen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück dabei. Und jetzt verabschiede ich mich. Es war ein super tolles Interview. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, auch wenn es tatsächlich schon eine ganze Weile her ist. Also ich hoffe, du hast dich nicht gewundert, dass wir so nah beieinander gesessen haben, uns umarmt haben und diese Dinge. Damals war das noch komplett problemlos möglich. Ja. Ich wünsche dir eine ganz, 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 ganz tolle Zeit. Wenn du keine weitere Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Schreib mir gerne einen Kommentar, eine Bewertung auf iTunes, wenn du magst, oder eine E-Mail oder was auch immer. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Danke, dass du mich hörst, in diesem Fall auch siehst. Danke, dass du mich liest. Mach's gut, deine Andrea.